NDR Info. Redezeit.
Heute mit Birgit Langhammer einen schönen guten Abend. Unser Thema: Teilzeitpapa oder Familienernährer. Wann ist heute ein Mann ein Mann? Dass Frauen und insbesondere Mütter viele Dinge gleichzeitig erfüllen müssen, das wissen wir, aber auch Männer sollen gute Väter sein, aufmerksame Ehemänner, sie sollen im Haushalt helfen, aber auch Karriere machen und für das Familieneinkommen sorgen. Sensibel sollen sie sein, aber keine Schwächlinge, gepflegt, aber keine eitlen Fatzke. Das Männerbild hat sich gewandelt in den letzten Jahrzehnten, aber sexy Teilzeitpapa, lässig, gleichzeitig gut an der Sandkastenschaufel und am Smartphone, ist das machbar? Thomas Christus hat sich umgehört. Er wollte wissen, welche Rolle haben Männer heute?
Dass der Mann sich mehr einbringen muss, das finde ich auf jeden Fall gut. Ich habe das eigentlich auch so weit wie möglich gemacht, als meine Kinder klein waren.
Also es hängt ja davon ab, wie man das dann auch tut. Man kann das ja auch durchaus selbstbewusst machen, ne? Dass man Kinder betreut, ja.
Weiter so, sage ich mal, für die Väter, die das auch tun. Denn es gibt natürlich ganz viele Väter auch, die aus anderen Ländern kommen, wo die Einstellung eine ganz andere ist. Und die müssen sich daran gewöhnen, eben, dass das hier etwas anders ist und die Frauen das auch gerne anders wollen.
Dafür gibt es viel zu viele individuelle Lebenssituationen. Also wenn jemand da seine richtige Rolle gefunden hat, dann Chapeau, alles gut.
Ich sehe es eher positiv. Ja, also ich finde das gut, wie es jetzt so ist. Und ich denke, dass das Rollenverständnis vom Mann genauso sein sollte, wie es zurzeit jetzt auch ist. Und das kann auch so bleiben.
Selbstverständlich. Also die Frau kann gerne arbeiten gehen, das ist überhaupt kein Problem. Entweder beide oder nur sie alleine. Und die kann gerne mehr oder als alleinige Verdienerin auftreten. Mir wäre das recht.
Das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Das Problem ist natürlich, wie es mit der Arbeit aussieht, inwieweit der Mann bei der Arbeit seinen Mann stehen muss und eventuell eben sich auch freinehmen kann. Das ist ja nicht bei jedem Betrieb möglich.
Dann ist es, denke ich mal, für den Mann einfacher, wieder einzusteigen als bei einer Frau. Ja, ich denke schon. Also, dass der Mann da wirklich Vorteile hat.
Also, es ist schwer genug noch, glaube ich. Also, es ist wirklich noch schwer genug. Aber es ist leichter als damals.
Teilzeitpapa oder Familienernährer, wann ist heute ein Mann? Unser Thema in der Redezeit bis 22 Uhr. Sie können natürlich gerne anrufen. Sind Sie ein Teilzeitpapa? Kümmern Sie sich zu Hause um Kinder und Haushalt? Oder wie beschreiben Sie Ihren Mann? Engagiert er sich genug? 0800 44 1777. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer 0800 44 1777. Oder Sie mailen uns auch ganz einfach unter ndr.de/info. Unsere Experten heute, zum einen Björn Süfke, er ist Männertherapeut und Autor des Buches Männer erfindet euch neu. Guten Abend, Herr Süfke.
Guten Abend, Frau Langhammer.
Warum braucht es denn eine Neuerfindung?
Weil ich finde, dass es definitiv Zeit ist, dass wir Männer, dass wir Väter uns emanzipieren. Also emanzipieren im wahrsten Sinne des Wortes, also emanzipieren sowohl von den traditionellen Vorstellungen an Männer, an Väter, emanzipieren aber durchaus auch von den jetzt modernen, neuen Anforderungen, dass wir wirklich mal dazu kommen, auf uns selbst zu gucken. Also was für eine Männlichkeit, was für eine Väterlichkeit möchte ich selber leben, unabhängig davon, was früher oder vom Arbeitgeber an mich herangetragen wird, auch erstmal unabhängig davon, was meine Partnerin sich wünscht, erstmal eben auf sich selbst zu gucken, das bedeutet ja Emanzipation und dann eben seine eigene Männlichkeit, seine eigene Väterlichkeit, ja, eben buchstäblich selbst zu erfinden.
Was Sie da für sich erfunden haben, das verraten Sie uns bestimmt noch in der kommenden Stunde. Wir haben auch zu Gast Stefanie Lohaus. Sie ist Geschäftsführerin des Missy Magazines und Autorin von Papa kann auch stillen. Guten Abend auch an Sie, Frau Lohaus.
Guten Abend.
Das ist ja ein provokativer Titel. Soweit sind wir biologisch noch nicht, was das Stillen angeht. Wieso haben Sie ihn dennoch gewählt?
Ehrlich gesagt wählen immer die Verlage den Titel und das war der Titel einer Kolumne, die ich bei Zeit Online geschrieben habe und es ging eben genau darum, darzustellen, also wie wir es quasi, obwohl es diese biologischen Hürden gibt, eine möglichst gleichberechtigte Partnerschaft arbeitsteilig mit Kind gestalten.
Und das tun Sie ja auch. Auch da sind wir sehr gespannt über nähere Details. Und ich begrüße auch Dr. Harry Friebel. Er lehrt Bildungssoziologie und Gender-, Männer- und Jungenforschung an der Uni Hamburg. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Und Herr Friebel, heute ist ja auch Boys Day und Girls Day. Das heißt, Jugendliche konnten sich auch mal Berufe des vorwiegend anderen Geschlechts ansehen. Ihre Einschätzung, wird denn die Berufswelt, bis diese Kinder arbeiten, sich dann auch verändert haben?
Also es ist ein bisschen, ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber dieser Gleichschaltung von Boys Day und Girls Day. Das ist historisch jetzt so geworden. Seit ein paar Jahren findet das am selben Tag statt. Ich glaube, man sollte das weiter getrennt halten und anknüpfend an die Einspielungen und an die beiden Vorredner, Rednerinnen, das ist ja keine Entscheidung, die man so unter dem zur Mitternacht unter dem Sternenhimmel trifft. Ich werde ein fortschrittlicher Papa oder ich werde jemand, der sich nicht nur um die Erwerbsarbeit kümmert, sondern da stecken geschlechtliche Zuschreibungen, ich bin Soziologe, muss ich leider darauf hinweisen, da stecken geschlechtliche Zuschreibungen, die wie eine Mauer wirken können. Da schlägt man sich den Kopf dran wund, manchmal kann es sogar bluten, wenn man das will, was einem nicht gegeben wird. Also es Fragen sind, man muss die individuelle Perspektive sehen und man muss die gesellschaftliche Perspektive sehen. Dann kommt man zu dieser Geschichte, dass man begreift, dass diejenigen, die über ein erhebliches Maß an Ressourcen verfügen, auch erhebliche Experimente in dieser Frage machen können.
Unser Thema in der Redezeit: Wann ist heute ein Mann ein Mann? Rufen Sie uns an, diskutieren Sie mit uns, schildern Sie uns vielleicht auch Ihre Lebenssituation. 08000 44 1777. Nochmal die Telefonnummer ins Studio: 08000 44 1777. Frau Lohaus, Sie sind Autorin und haben auch über das geschrieben, was Sie mit Ihrem Mann und Vater Ihres Kindes ja auch leben. 50-50 die Aufteilung. Vielleicht beschreiben Sie es uns einfach nochmal, wie Sie sich Ihr Leben wirklich aufteilen gerade.
Also das ist eigentlich gar nicht so arg spektakulär. Jetzt ist unser Sohn 3,5. Ich glaube, das Spektakuläre ist immer die Anfangszeit, ehrlich gesagt. Aber sobald die Kinder dann auch in die außerhäusige Betreuung gehen, entzerrt sich das alles auch ganz schön. Das ist so, dass wir beide 30 bis 35 Stunden die Woche arbeiten und dass wir immer abwechselnd um circa 16 Uhr unseren Sohn vom Kindergarten abholen. Arbeitswoche hat ja 5 Tage, deswegen ist ein Tag immer so ein bisschen Joker-Tag für die Person, die mehr zu tun hat. Oder manchmal haben wir dann auch Freunde, die ihn dann mitnehmen, damit er dann noch spielen geht. Und es ist eben so, was ich auch sehr wichtig finde zu betonen, ist, dass wir den Haushalt tatsächlich auch gleichberechtigt teilen, weil das sagen auch Studien, dass es da eigentlich am meisten hakt. Also dass genau diese ganzen Arbeiten wie Putzen, Spülen, Kochen, Wäsche und so weiter. Da haben wir uns, ja, also am Anfang hat das auch durchaus bei uns ein bisschen gehakt tatsächlich, aber da sind wir in uns gegangen, haben geredet und haben versucht, ein faires System hinzubekommen, dass wir beide sozusagen die gleiche Last tragen. Und auch wichtig ist, dass wir versuchen, ähnlich viel Freizeit zu haben, also auch Zeit für uns. Und dann natürlich auch noch Zeit zusammen.
Ich habe gelesen, nur 2% aller Männer in Deutschland bügeln. Da haben Sie ja echt einen Glücksgriff gemacht.
Wir bügeln einfach gar nicht, ehrlich gesagt.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Beziehungsweise ich bügel meine Sachen, er seine. Das heißt dann aber im Endeffekt, dass wir nicht bügeln.
Herr Süfke, Sie haben auch 3 Kinder. Und Sie kümmern sich aber nicht 50-50, sondern wie sieht bei Ihnen das Modell aus?
Ja, doch, in Zahlen wäre das auch 50-50, weil wir es uns beides teilen. Also wir sind beide berufstätig, ungefähr gleichermaßen, und wir sind dann auch gleichermaßen zu Hause für die Kinder und Haushalt etc. zuständig. Ich würde daraus aber jetzt auch nicht so was Spektakuläres machen wollen, weil aus meiner Sicht müsste das eben der Normalfall sein. Also das sollte eigentlich das sein, wie es normal wäre, also dass Mütter und Väter eben gleichermaßen sich um ihre Kinder kümmern. Sie wollten sie auch gleichermaßen haben. Aber die Probleme sind eben die Herr Friebel eben schon kurz angesprochen hat, dass es eben noch massive geschlechtliche Zuschreibungen gibt, an denen wir uns nasenblutig stoßen. Und dass natürlich auch die strukturellen Rahmenbedingungen noch lange nicht so sind, dass es wirklich so leicht ist, das zu tun, wie wir es tun. Man muss ganz ehrlich sagen, es gehört auch eine gewisse Privilegiertheit, auch was das Einkommen betrifft, dazu, es so locker und leicht so aufteilen zu können. Viele, viele, die sehr viel weniger verdienen, sind da eben den Zwängen sehr viel stärker unterlegen.
Das wollte ich gerade fragen, Frau Lohaus, auch an Sie. Hängt es auch mit Berufsgruppen zusammen, dass Sie sich es einfach auch freier einteilen können, als jetzt zum Beispiel, wenn eine Krankenschwester mit einem Polizisten verheiratet ist, dann sieht das, glaube ich, schon ziemlich schwierig aus.
Ja, also das ist so ein bisschen, ich habe da auch relativ viel mich mit beschäftigt. Also wie ist das mit den Privilegien? Das ist natürlich so. Man muss aber auch sagen, auf der anderen Seite, dass wir definitiv auf Dinge verzichten, also auf Geld, weil wir beide Teilzeit arbeiten. Und interessanterweise gibt es auch Studien zum Beispiel aus den USA, da eben wurden verschiedene soziale Milieus nach Arbeitsteilung befragt. Und da kam eben raus, dass eben vor allem dort auch in der, ich sage jetzt mal, Arbeiter-Angestellten-Schicht, wo es eigentlich auch eben sein muss, Paare sich teilweise viel mehr teilen und eigentlich gleichberechtigter leben als in der bürgerlichen Schicht, wo dann häufig noch das Hausfrauenmodell auch als Ideal gelebt wird und dass die das aber niemals so nennen würden. Also die würden das gar nicht jetzt als eine besonders gleichberechtigte Beziehung bezeichnen, sondern das wird eben einfach gemacht, weil es gemacht werden muss. Von daher würde ich da so ein bisschen widersprechen.
Unser Thema in der Redezeit. Teilzeitpapa oder Familienernährer, wann ist heute ein Mann ein Mann? Und uns interessiert natürlich brennend Ihre Meinung. Sind Sie Teilzeitpapa oder haben Sie einen Mann zu Hause, der sich mehr engagieren sollte? Sind Sie vielleicht auch ganz glücklich mit einem Ernährermodell? Rufen Sie an 08000 44 1777. Nochmal die Telefonnummer. 08000 44 1777 oder Sie mailen ndr.de/info. Herr Friebel, ich darf das so sagen, Sie sind ja nun schon länger im Geschäft, selbst auch Vater, aber auch schon Großvater, wie Sie mir verraten haben. Welche Veränderungen haben Sie denn jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten festgestellt? Ist das tatsächlich ein gleichmäßiger Prozess gewesen, auch weg von der Kriegsvätergeneration oder gar keinen Vater zu haben Generation?
Also ich will es mal ein bisschen noch komplexer machen. Vor 100 Jahren sind etwa 300.000 Soldaten in Verdun im Krieg umgekommen. Ne? Die sind am Dekoration, ist quasi ein kollektiver Selbstmord gewesen. 300.000 Leute haben sich gegenseitig umgebracht. Und heute sehen wir sehr sensible junge Männer, Kinderwagen schieben, ganz herzliche Väter. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch sehr verunsicherte Männer, die sowas erleben wie die Vertreibung aus dem alten Paradies, weil die alten Privilegien nicht mehr so klappen. Und da sehe ich keine Kontinuität, sondern ich sehe durchaus Wellen und Täler, die sich immer wieder abwechseln. Aber ich sehe natürlich eine Veränderung zugunsten von viel, viel verschiedenen Männlichkeiten. Das ist das Schöne, was wir sehen. Es gibt nicht den einen Mann oder das eine Leitbild, sondern ganz verschiedene Männlichkeiten. Und das wird sich über die Jahrzehnte weiterhin entwickeln, aber eben nicht linear, sondern eruptiv. Und wie gesagt, wir haben heute eine Tausende von Männern, die Väter sind und die eine ganz liebevolle Beziehung zu ihren Kindern haben, das habe ich noch nie vorher gesehen. Auf der anderen Seite haben wir viele Männer, die große Schwierigkeiten haben mit dieser modernen Welt, also Emanzipation der Frau und Veränderung der Erwerbsarbeitswelt, zu Rande zu kommen.
Herr Süfke, Sie haben ja ein Buch geschrieben und da sind auch sehr viele Geschichten, die Ihnen ja auch schon passiert sind, mitverzeichnet. Eine fand ich besonders nett. Sie beschreiben die Szene, dass Sie die Einladung zu einem Kindergeburtstag überreicht bekommen haben und Ihnen aber nicht gesagt wurde, was wohl oder es nicht zum Gespräch kam, welches Geschenk Sie da mitbringen sollten, sondern da wollte man doch lieber wieder mit Ihrer Frau sprechen.
Ganz genau, also die Situation war andersrum. Ich hatte die Einladung meiner Tochter an ein anderes Mädchen bzw. deren Mutter übermittelt und die Mutter nahm eben die Einladung entgegen, ganz begeistert, wie schön die gemalt war. Und wir sprachen kurz über dieses schöne Bild und dann setzte sie an, eben zu fragen, ja, was wünscht sich denn deine Tochter? Und unterbrach sich dann selber und sagte, na, das frage ich dann vielleicht lieber deine Frau. Also Das sind die Situationen, denen wir eben alltäglich, diesen subtilen Diskriminierungen, sage ich immer, denen wir eben alltäglich begegnen. Ich sage das überhaupt nicht als Vorwurf jetzt an diese Mutter oder an uns Menschen. Ich denke, wir sollten da milde mit uns sein, insofern, dass diese Stereotype eben in uns drin sind. Das ist nicht innerhalb von ein paar Jahren oder auch ein paar Generationen zu ändern. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir müssen uns das klar machen, dass diese Vorstellung, dass Mütter das mit der Kindererziehung alles so wahnsinnig viel besser können, dass diese Vorstellungen ganz stark in uns drinstecken. Das zeigen ja auch viele Umfragen. Ich fand mal ganz spannend, irgendwo haben mal 39% der Mütter und auch der Väter, da gibt es ja große Übereinstimmung zwischen Müttern und Vätern, gesagt haben, Frauen können ein Kind besser zum Arzt bringen. Wo ich mich dann gefragt habe, warum? Also verlieren wir Männer die Krankenkassenkarte so schnell oder finden wir den Weg nicht? Oder also diese Vorstellung einer kompetenteren Erziehungsperson namens Mutter, die stecken eben ganz, ganz stark drin. So wie ja auch weiterhin diese Vorstellung in uns drin stecken, dass Männer irgendwie besser in Mathematik sein oder besser Autos zusammenschrauben könnten. Und daran müssen wir arbeiten.
Und zwar auch die Frauen oder vielleicht sogar gerade die Frauen. Frau Lohaus, sind Sie... Hand aufs Herz, total entspannt, wenn Ihr Partner mit Ihrem Sohn unterwegs ist oder kontrollieren Sie auch, ob der die richtige Matschhose anhat?
Ich kontrolliere gar nichts. Also ich wirklich, also mir ist es, also ich weiß, er macht es so, wie er es macht. Er macht es auch.
Oh, jetzt können wir Frau Lohaus leider gerade.
Aber,
Frau Lohaus, wir haben Sie zwischendrin leider nicht gehört. Würden Sie Ihren letzten Satz nochmal wiederholen? Ja, wir haben eine Skype-Leitung, ich kann das auch kurz erklären. Heute Abend haben Sie Kinderdienst und deswegen sind Sie uns per Skype zugeschaltet.
Richtig. Okay, ich versuche es nochmal. Also ich kontrolliere tatsächlich in der Tat überhaupt gar nichts. Wir üben das ja jetzt auch schon 3,5 Jahre ein. Und ich muss sagen, dass mir das am Anfang, also ich würde so ganz am Anfang, direkt nach der Geburt, so innerhalb der ersten Wochen, da hatte ich durchaus diese Anfälle, dass ich eben dachte, ich kann das jetzt irgendwie besser. Ja, ich habe die Geburt gemacht, deswegen kann ich besser wickeln. Und das ist natürlich auch kompletter Blödsinn. Also wir müssen ja überlegen, dass auch Frauen, die ein Kind geboren haben, zum Beispiel eine Hebamme an die Seite gestellt bekommen, die ihnen das alles erklärt, wie das funktioniert. Wir wissen das eigentlich auch nicht. Wir kriegen das, wir erlernen das auch. Und zu dieser Hebamme habe ich dann eben, also mein Partner hat sich dann eben auch freigenommen in der Zeit und wir haben diese Hebammenzeit auch gemeinsam gemacht. Und so war mir dann klar, dass er da sozusagen auf demselben Stand ist wie ich. Und das war es im Sinne, also das war es eigentlich an Gesprächen von oder schlechten Gefühlen, wer kann irgendwas besser.
Wir sprechen in dieser Sendung in der Redezeit heute darüber, wann ein Mann heute ein Mann ist. Und uns interessiert natürlich auch Ihre Meinung. Sie können uns anrufen 08000 441777. Kostenfrei die Telefonnummer ins Studio 08000 441777. Und ich begrüße jetzt Christa Biermann aus Torstedt. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Frau Biermann.
Ja.
Sind Sie zufrieden mit der Vaterleistung Ihres Mannes?
Also wissen Sie, rückwirkend vielleicht doch nicht ganz, obwohl das eigentlich, ich bin 40 Jahre voll berufstätig, was zu der Zeit ja noch etwas ungewöhnlich war. Und mein Mann und ich hatten den gleichen Beruf. Und mein Mann hat sich schon um die Kinder gekümmert, vielleicht teilweise sogar mehr als ich.
Wo ist denn jetzt da der Vorwurf, Frau Biermann?
Der Vorwurf ist in der Aufteilung der Hausarbeit, die ja nun auch schon da war.
Oh. Nicht?
Was aber teilweise auch an mir liegt, würde ich sagen. Denn damals war ja, also die Erwartung meiner Schwiegermutter oder die von mir erwartete Erwartung meiner Schwiegermutter war ja, dass ich nur mindestens so eine gute Hausfrau auch sein muss, wo ich berufstätig bin für ihren Goldsohn, das war das ja nicht das Richtige, sodass ich vielleicht, das war auch ein bisschen Selbstausbeutung. Ne? Mhm. Und ich muss sagen, die Zeiten haben sich verbessert. Also mein Mann hat auch meinen Tisch abgeräumt und so und hat sich um die Kinder gekümmert und so. Aber das Kochen, das hätte ich nur mal gemacht. Nicht? Sauber gemacht hätte ich eine Putzfrau, aber das Aufräumen so größtenteils habe ich das auch gemacht. Und die Wäsche habe ich auch gemacht. Ja? Und wir hatten beide den gleichen Beruf. Und ich habe 3 Söhne. Und wenn ich das heute sehe, meine 3 Söhne, die also wirklich zugreifen, Gott sei Dank habe ich die vernünftig erzogen. Die haben nämlich auch mithelfen müssen. Also meine Schwiegermutter, die ist 96 geworden, die fand es immer noch schrecklich, dass ihr Enkel den Fußboden schrubbt im Hause und so weiter. Aber das ist heute selbstverständlich.
Und sind Ihre Söhne schon verheiratet oder kriegen wir die gewinnbringend jetzt?
Und haben alle drei Kinder und arbeiten alle, wickeln alle die Kinder. Mein Mann hat ihnen die Flasche gegeben, aber gewickelt habe ich sie. Ne?
Das war damals tatsächlich noch ganz.
Das war noch so die Zeit, also ich meine, deswegen war mein Mann ein sehr männlicher Mann. Aber selbst das haben ja viele Väter damals nicht gemacht. Und heute, ich finde, die jungen Leute haben es heute besser. Ganz besonders auch das Babyjahr, das habe ich ja auch noch nicht gehabt. Das hatte ich natürlich sofort genommen damals. Nein.
Frau Biermann, vielen Dank.
Alles schlechter ist besser heutzutage.
Danke für Ihren Anruf und danke auch für Ihre Erzählungen. Ja, Herr Friebel, das waren tatsächlich noch ganz andere Modelle. Was hier jetzt auch noch mit reinspielte, war ja hier über die Schwiegermutter, also auch die Außenwirkung. Was denken die Leute von mir? Sind wir an dem Punkt heute auch schon anders oder gibt es da schon auch noch ja, den Druck von außen? Vielleicht heute sogar genau in die Gegenrichtung, wenn ich kein liebevoller Vater bin und 3 Stunden am Spielplatz sitze. Dann reden die Leute über mich.
Also Frau Biermann hat ja eine richtige sozialwissenschaftliche Idee gehabt. Sie hat ja richtig Erwartung zweimal ausgesprochen. Wir nennen das Erwartungserwartung. Dass ich erwarte, dass jemand von mir erwartet. Und dann handle ich danach. Und das hat Frau Biermann wunderbar beschrieben. Das Problem ist in dieser ganzen Angelegenheit, dass Männer, Väter zurzeit in einer gewissermaßen widersprüchlichen Erwartungserwartung hängen. Auf der einen Seite wird ihnen gesagt, sei nicht Nichtmann, sei überlegen, kämpfe, kümmere dich um den Erfolg. Auf der anderen Seite gibt es diese modernen Gleichstellungsnormen, bewege dich auf Augenhöhe mit der Frau. Und diese beiden Orientierungen machen es dem Mann das Leben schwer, weil er auf der einen Seite noch weiter erlebt, die klassischen sind ja Millionen von Familien, wo das alte Modell praktiziert wird und er sieht nur sehr wenige Familien, wenn er überhaupt Glück hat, sieht er die, wo das neue Modell auf Augenhöhe zwischen Mann und Frau, getreu Simone Beauvoir, auf Augenhöhe praktiziert. Da sind die Probleme drin, dass die kulturellen Orientierungen hinsichtlich des Begriffs Erwartungserwartung noch sehr, sehr widersprüchlich sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn nicht gesellschaftliche Gelegenheitsstrukturen weiterentwickelt werden, dass die Subjekte autonom diese alten, klassischen Stereotype überwinden.
Ich finde auch, die Arbeitswelt ist in dem Zusammenhang ein riesiges Problem. Also das ist auch was, was ich aus meinem Bekanntenkreis kenne, dass eben, also in meiner Generation, die Mitte-30-Jährigen, die jetzt eben kleine Kinder haben, nur von Chefs umgeben sind, die alle das klassische Rollenmodell haben, die eine Hausfrau zu Hause hatten oder haben und die sich das überhaupt nicht vorstellen können, was das bedeutet und dann vollkommen entgeistert sind, wenn eben ja mal das Kind krank ist oder er sagt, ja, ich muss jetzt halt los das Kind abholen. Und das ist auch ein riesiges Problem und dann entsteht so ein Druck, dass Männer dann auch durchaus wieder in diese oder in diese klassischen Rollen zurückfallen.
Frau Loas, Sie haben es ja angesprochen, Geld ist da durchaus ein Thema, Einkommen ist durchaus ein Thema, wenn ich das überspitzt sage, also bei Ihnen geht das Modell auf, aber andersrum, wäre es nicht vielleicht auch für Sie verlockend, wenn Sie einen Vorstandsvorsitzenden zu Hause hätten und einfach klar ist, Geld spielt bei uns überhaupt keine Rolle. Wir machen uns darüber gar keine Gedanken und bügeln tut übrigens unsere Haushaltshilfe und den Lütten abholen von der Kita, das macht unser Au-pair-Mädchen. Ist das manchmal so ein, haben Sie nicht manchmal auch so ein Traum, wenn Sie sich gerade zerreißen zwischen hier und da hin und her rennen?
Also ich tatsächlich überhaupt gar nicht.
Schön.
Ich glaube auch, nee, ich denke aber auch, dass wir, ich meine, ich bin da halt sehr klar, weil ich bin schon länger Feministin, ich kenne das alles, ich weiß auch, wo die Gefahren liegen. Ich bin selber ein Scheidungskind. Ich habe da sozusagen, glaube ich, schon sehr, sehr, eine sehr klare und überhaupt gar keine rosarote Brille auf. Gehabt, schon sehr früh in meinem Leben. Und von daher war für mich immer klar, Beruf ist wichtig, eigenes Einkommen ist wichtig, Beziehung ist auch wichtig, alleinerziehend möchte ich auch nicht sein. Und ich sehe aber durchaus, dass das bei vielen Frauen noch eine Rolle spielt. Also gerade ist ein Buch erschienen von Alina Bronski, Die Abschaffung der Mutter, da schreibt sie, der Mann soll sich in erster Linie finanziell solidarisch zeigen und halt helfen auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es komplett rückwärtsgewandt ist, aber da habe ich schon, also da stand mir schon ein bisschen der Mund offen. Ja, also ich finde das, Ich finde das eine komische Vorstellung. Ich könnte mir das für mein Leben nicht vorstellen.
Wir sprechen in dieser Redezeit über das neue Männermodell. Sie können uns anrufen 08000 44 1777, und diese Telefonnummer hat auch Peter Dreier aus Hamburg gewählt. Guten Abend.
Ja, guten Abend, mein Name ist Dreier. Hallo?
Ja, wir können Sie hören. Ich bin gespannt auf Ihre Frage oder auf Ihren Erfahrungsbericht.
Also ich bin nach 20 Jahren, also vor 20 Jahren habe ich ungefähr, bin ich geschieden worden, und dann habe ich 20 Jahre alleine gelebt, und jetzt bin ich seit einem Jahr verheiratet mit einer Frau mit zwei heranwachsenden Kindern, also fast erwachsen, also Pubertätsstufen, und musste mich auch total neu umstellen, aber wir beide, ich arbeite im Schichtbetrieb und meine Frau ist eine Stufe höher als ich im Beruf und hat auch viel um Ohren, und wir arbeiten eigentlich immer so, dass derjenige, der zu Hause ist, der macht seinen Kram für die Familie, und dann macht der Rest der andere, wenn er nach Hause kommt. Und das klappt wunderbar. Also,
und haben Sie so Rollen dann aufgeteilt, dass Sie sagen, Einkauf, Kochen ist mehr, was meine Frau macht, und dafür bin ich mehr fürs Grobe, oder teilen Sie wirklich alles 50-50?
Also wir gehen gar nicht nach prozentual. Das, was gemacht werden muss, das wird gemacht. Da wird abends.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Männer gar nicht so gut gucken können, was Schmutz angeht.
Och, doch, da können Sie ganz gut gucken. Ich meine, man sieht ja, was getan werden muss. Man kann natürlich auch weggucken und hoffen, dass es jemand anders macht. Aber bei uns ist es eben so, dass eben alle bearbeiten. Inzwischen arbeitet die große Tochter auch. Der Sohn ist jetzt in der Endstufe der Schule. Also da, gut, die Kinder machen jetzt nicht ganz so viel, weil die einfach mit sich selber noch beschäftigt sind. Aber wir, da wird eine Einkaufsliste geschrieben, alle schreiben auf. Dann geht man zusammen einkaufen, wenn die Möglichkeit besteht, und sonst alleine. Und was gemacht werden muss, ob ich dann eine Bluse bügel und ein Hemd für mich und meine Frau gleich für mich mit oder umgedreht, das ist für uns ganz selbstverständlich. Und da wird die Wohnung aufgeräumt, kommt man nach Hause, ist die Wohnung aufgeräumt. Und wenn der andere dann abends noch was zu tun hat für den nächsten Tag, für den Partner oder für den Rest, dann wird das da gemacht. Also da wird auch gar nicht geredet, das wird einfach gemacht. Und das klappt wunderbar, also total entspannt, weil jeder hat offene Augen, jeder weiß, dass alle arbeiten, jeder möchte Feierabend haben, also da haben wir nicht einmal drüber geredet, das wird einfach getan. Herr Dreier. Und das geht wunderbar. Egal, was es ist.
Da haben Sie ja offensichtlich jetzt schon das perfekte Modell installiert bei sich zu Hause. Herr Dreier, vielen Dank dafür, Herr Süfke. So wollen wir es doch eigentlich haben. Herr Dreier sagt sogar, die reden nicht mal drüber, die machen einfach. Warum funktioniert das denn bei so vielen anderen aber nicht?
Ja, ich glaube, sehr, sehr häufig ist es eben so, dass doch unbewusst auch häufig man in die alten Rollen zurückfällt. Das sind eben die Erwartungen, die an einen gestellt wurden das ganze Leben lang. Und es passiert, das beobachte ich auch im Bekanntenkreis, auch bei sehr, sehr geschlechterreflektierten Menschen durchaus, dass dann beispielsweise auch die Arbeiten im Haushalt, verfällt man dann aber sehr schnell wieder darin, dass die eben doch nach den geschlechtstypischen Merkmalen sozusagen aufgeteilt werden. Das ist etwas, was natürlich auch seine Attraktivität daraus hat, dass wenn der eine das eine macht und der andere macht das andere, dann ist das immer klar geregelt, dann ist das ein sehr geringer kommunikativer Aufwand, den man nur betreiben muss. Also das ist auf einer pragmatischen Ebene einfach leichter. Aber ich glaube, dass wenn man in diese traditionellen Rollen eben zurückfällt, sehr, sehr viel verloren geht, sowohl für die Mutter als auch für den Vater. Aber ich denke vor allem immer auch an die Kinder. Ich bin Psychologe, ich bin Psychotherapeut. Ich interessiere mich sehr dafür, was für Auswirkungen das insbesondere für Jungen hat, wenn sie eben kein männliches Rollenvorbild haben. Also keinen Vater, der tatsächlich zeitlich und dann auch emotional präsent ist, der ihnen also Gefühle vorleben kann etc. Wenn sie so einen Vater nicht erleben, dann werden sie sehr schwer auch nur Zugang zu ihren eigenen Gefühlen finden können, Angst, Trauer, Hilflosigkeit als Teil des Menschseins und damit auch des Mannseins akzeptieren können. Und dann werden wir weiter eben verharren in so einem traditionellen Männerbild, ob wir wollen oder nicht. Und allein deswegen wäre es eben schon enorm wichtig, wenn Väter mehr in die Erziehung von Kindern hineinkämen.
Ulrike Rode hat uns eine Mail geschrieben. Vielen Dank dafür. Sie schreibt, mein Mann und ich haben uns gleichermaßen um unsere drei Kinder gekümmert, indem wir jeder 6 Jahre zu Hause geblieben sind. Das ging nur, weil wir es wollten, weil wir im öffentlichen Dienst arbeiteten und mit einem Gehalt leben konnten und mussten. Sie schreibt, das war in den 80er Jahren. Heute wollen unsere Söhne gern als Väter zu Hause sein, aber entweder sind die Arbeitgeber nicht begeistert oder das Geld reicht oft nicht, wenn ein Elternteil nicht arbeitet. Die Elternzeit ist nur eine winzig kleine Teillösung. Und dann schreibt sie noch, Das finde ich besonders schön. Meinem Mann hat die Hausarbeit keinen Abbruch getan. Er ist Mann und Vater zugleich. Da sind jetzt schon zwei Sachen drin, Frau Rode. Vielen Dank dafür. Nämlich zum einen, was wir schon gestreift haben, den finanziellen Aspekt. Also es gibt ja inzwischen auch politische Strategien. Es gibt das Elterngeld, was aber von Männern nur 3 Monate in Anspruch genommen wird, von Frauen immerhin fast 1 Jahr. Da zeigt sich auch schon, ja, es geht in die richtige Richtung vielleicht, wobei auch diese Zahlen schon wieder rückläufig sind, dass Männer dann zu Hause bleiben. Herr Friebel, muss da jetzt tatsächlich noch mehr auch von politischer Seite kommen, was zum Beispiel Elternzeit, Elterngeld, finanzielle Unterstützung angeht?
Also mit Sicherheit muss da viel mehr getan werden, weil es geht, wie wir sicherlich aus allen Beiträgen bisher erfahren haben, es geht immer um die Gelegenheiten, um die Möglichkeiten. Und wenn wir uns zum Beispiel mal Schweden ansehen, da wird jedes Elternteil individuell besteuert. Das heißt nicht das Ehegattensplitting wie in Deutschland, sondern die Eheleute werden individuell besteuert und können sich dann nicht austricksen. Diese Tricksereien zu Lasten der Frauen, dass gesagt wird, ja, du verdienst ja weniger und ich verdiene mehr, also. Das heißt, wir müssen auch zusehen, dass wir bestimmte Stellschrauben ändern, unter anderem bei der Besteuerung. Dann natürlich sehr wichtig, auch in Schweden wunderbar entwickelt, ein weitflächiger Ausbau der Kinderbetreuung. Das ist einfach faszinierend in Schweden. Das ist zum Teil auch schon in Frankreich so. Das heißt, wenn wir die Gelegenheiten politisch, familienpolitisch ausbauen, dann können auch die Individuen viel schneller in diese Alternativen sich hineinbewegen und haben viel weniger Angst vor dieser Mauer oder dieser Wand, wo sie sich die Stirn dran zu schlagen.
Und ja, was interessant ist, wenn ich das gerade ergänzen darf mit Schweden, was ich ganz interessant war, als ich dann gehört habe, dass in Schweden dann auch die Bereitschaft, relativ schnell ein zweites Kind zu bekommen, viel, viel höher ist, weil eben, wie Herr Friebel beschrieben hat, die Rahmenbedingungen so viel besser sind. Also genau die Thematik, die wir ja nun in Deutschland hier auch sehr stark diskutieren. Wir haben ja jetzt die niedrigste Geburtenrate der Welt, wenn ich richtig informiert bin, Herr Friebel. Wir sind jetzt hinter Japan
also
noch zurückgefallen.
Wir sind hier im Keller mit einigen.
Genau. Also das ist ja eine Realität, die man häufig beobachtet, dass hier Eltern ein Kind bekommen und wenn sie dann überhaupt noch wagen, ein zweites Glück bekommen, dann ist das oft 6 oder 7 Jahre später.
Ja.
Das ist eben eine Situation, die in Schweden ganz anders ist, weil man da damals eben schon die Zeichen der Zeit verstanden hat und ganz andere Weichen gestellt hat.
Noch eine kleine Ergänzung. In Schweden sind 90% aller Väter nehmen das Elterngeld in Anspruch, bei uns 25%.
Ja? Und wenn man sich bei uns die Staffelung anschaut, dass Frauen voll berufstätig sind, beim ersten Kind bekommen das noch annähernd knapp 60% der Frauen hin, beim zweiten Kind nimmt es dann ab und bei 3 und 4 Kindern sind die Prozentzahlen tatsächlich sehr gering. So, und ich weiß, wir haben schon die nächste Hörerin in der Leitung, aber Frau Rode hat uns noch so einen schönen zweiten Aspekt geliefert, nämlich sie schreibt: Mein Mann hat die Hausarbeit keinen Abbruch getan, er ist Mann und Vater zugleich. Das heißt ja auch, sie sieht ihn auch als Mann und als Vater. Jetzt kann ich, ohne Namen zu nennen, aber doch auch aus dem direkten Bekanntenkreis sagen, da gibt es Frauen, die sagen, nee, wenn der putzt und hier mit dem Feudel, das finde ich unsexy. Ist das dann schon wieder eine Frauensicht, was ein Mann machen sollte und wo wir ihn vielleicht nicht mehr männlich und auch nicht mehr attraktiv finden, Herr Süfke?
Ja, nochmal, also da muss man auch mal eine Lanze brechen für die Frauen jetzt an der Stelle. Wenn Frau mit dem Marlboro Man sozialisiert worden ist, dann steckt das auch ein Stück drin. Dann ist das etwas, auch diese libidinöse Besetzung, wie wir Psychologen sagen, ist nicht so leicht rauszubekommen. Das ist aber etwas, womit man sich dann eben auch als Frau auseinandersetzen muss und sagen muss, okay, was ist mir eben wichtiger? Welcher Aspekt ist mir wichtiger? Ich fand schon diese Formulierung lustig, er ist Mann und Vater zugleich. Das stößt bei mir schon komisch auf. Also ohne Mann könnte er ja gar kein Vater sein. Also das ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Nichts, was man eigentlich positiv herausstellen müsste.
Aber es spiegelt aber vermutlich genau dieses nochmal betonen müssen wieder.
Richtig, richtig, genau. Also das steckt eben ganz tief drin. Das ist bei uns Männern ja nicht anders. Auch da stecken die Vorstellung, die wir ja haben, diese Doppelanforderung, die Herr Friebel vorhin beschrieben hat, die wir Männer jetzt haben, eben einerseits traditionelle Anforderungen erfüllen, andererseits auch moderne, das ist ja die gleiche Doppelanforderung, die die Frauen eben seit 40 Jahren auch schon kennen, weil die sollen ja jetzt nicht auch die sollen ja jetzt nicht nur beruflich erfolgreich und so weiter sein, sondern das Traditionelle, das verlangen wir ja auch weiterhin von ihnen. Wir sollten uns als erwachsene Menschen aber klar machen, dass eben weder die eierlegende Wollmilchsau noch der eierlegende Wollmilcheber, wer es dann?
ich war gespannt, wie sie da rauskommen.
Ja, ja, stimmt. ja, dass die eben nicht zu bekommen sind und da müssen wir Prioritäten setzen.
Wann ist heute ein Mann, Teilzeitpapa oder Familienernährer? Das Thema in der Redezeit. Sie können immer noch anrufen. 08000 441777. Nochmal die Nummer 08000 441777. Und jetzt erstmal ein Dankeschön für Ihre Geduld, Gerda Lässlich aus Hamburg. Aber jetzt sind Sie dran.
Schönen guten Abend. Ja, wann ist ein Mann ein Mann? Ein Mann ist ein Mann, wenn er das tut, was er will und sich nicht zu gut ist für all die Tätigkeiten, sei es nun Staubwischen, Fußboden säubern oder auch Kinderpuppe abzuwischen.
Haben Sie so einen Mann, Frau Lässlich?
Ich habe so einen Mann.
Und arbeiten Sie beide oder arbeitet Ihr Mann?
Also wir sind inzwischen beide in Rente, aber das heißt, wir sind also ein irres Vorläuferpaar. Wir haben 1980 den großen Tausch gemacht, nachdem unser Sohn geboren war. Ich bin weiter zur Arbeit gegangen und mein Mann hat tatsächlich Kinderpopo sauber gemacht und ist zu Hause geblieben und hat den Haushalt geschmissen.
Und waren Sie damals einfach nur glücklich, wenn es überhaupt was zu essen gab, oder gehörten Sie da auch zu den Frauen, die nochmal kontrolliert haben, ob der Staub auch wirklich gewischt ist?
Das war mir ziemlich egal, ob der Staub gewischt war oder nicht. Und das Essen war immer hervorragend, denn mein Mann und ich, wir kochen beide gerne. Und da hat es nie Probleme gegeben.
Frau Lässlich, eine Frage noch, was damals so Ihren Bekanntenkreis, Ihr Umfeld anging. Da waren Sie ja noch mehr bunte Hunde. Wenn Ihr Mann damals an der Kita war, es war so ungefähr meine Kindergartenzeit, da hatten wir einen Vater. Und da war auch bei meiner Mutter damals ziemlich klar, der ist ein Weichei. Was haben Sie denn damals so an Rückmeldungen bekommen aus dem Umfeld?
Oh, wir haben viele Rückmeldungen gekriegt. Vorwiegend negative. Wie kannst du das bloß machen? Deinen Mann zu Hause. Und ich habe auch gehört, ich bin beschimpft worden. Von wegen, das würde ich ja nie machen, zur Arbeit zu gehen und den Mann zu Hause zu lassen. Mhm. Also wir haben auch in der Familie haben wir unheimlich viel Negatives zu hören gekriegt.
Aber Sie haben sich davon nicht abbringen lassen. Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Lässlich. Einen schönen Abend für Sie und jetzt in der Leitung Tobias Eser aus Gifhorn. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie handhaben Sie es?
Nee, ich bin noch nicht verheiratet, aber ich will von einem Gegenteil erzählen eher als die Vorrednerin gerade.
Gerne.
Und zwar meine Schwester, die ist jetzt auch schon fast 10 Jahre verheiratet und sie ist zu Hause und ihr Mann geht zur Arbeit. Und sie unterstützt das auch sehr und hat auch, sie hat auch 7 Kinder, das ist auch eine Menge für die heutige Zeit.
7?
7 Kinder, ja. Mhm. Und sie findet das sehr gut, dass dieses Modell, dass das heute so möglich ist. Vorher wurde gesagt, dass dieses Modell eher ein Nachkriegsmodell ist. Ich finde aber, dass das eher so ein Standardmodell ist, was heute immer noch funktioniert. Und also ich finde das ganz gut. Sie sagt auch immer, dass sie das klasse findet, dass ihr Mann eigentlich das Geld verdient und sie macht das zu Hause und sie hat zu Hause genauso ihre Freiheiten, wie auch wie ihr Mann dementsprechend auch.
Ja. Interessant, Herr Esau, vielen Dank dafür. Und die Frage jetzt an unsere zwei Experten, Herrn Süfke und Herrn Friebel. Hier hören wir, da ist eine Frau sehr glücklich. Gut, 7 Kinder, da muss man jetzt auch wirklich, glaube ich, schon sagen, da wird es schwierig, wenn man auch noch arbeiten gehen selbst wollte. Aber sind wir dann jetzt auch wieder schon an der Kante, dass wir zu strikt sind und sagen, wir müssen 50-50 teilen, Herr Süfke, wenn doch die Schwester von Herrn Esau glücklich ist?
Genau, wir müssen überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin auch davon gesprochen, von Emanzipation. Emanzipation heißt ja nicht, gegen etwas komplett dagegen zu sein, sondern sich mal von diesen Modellen zu lösen und zu gucken, was man selber will. Wenn Leute zu der Entscheidung kommen, dass das ihr Modell ist, wer sind wir denn, dass wir ihnen vorschreiben, dass sie das anders zu machen haben? Dennoch muss es möglich sein, dass man auf beispielsweise die psychologischen Konsequenzen oder auch die gesellschaftlichen Konsequenzen davon hinzuweisen, wenn wir weiterhin ja diese traditionelle Rollenaufteilung fahren. Also das ist auch legitim, finde ich.
Genau, oder die Konsequenzen für die Frauen, die dann eben im Fall einer Trennung Probleme haben, also auf Hartz IV angewiesen sind und so weiter.
Genau. Das ist natürlich eine Gefahr, die droht, wenn man selbst nicht mehr arbeiten geht, Herr Friebel. Aber nochmal, um auf auch Vorbildfunktionen zu kommen, die Kinder, die 7 Kinder, die ihre Mama zu Hause haben und der Papa geht Geld verdienen.
Ich finde das wunderbar, wenn diese 9 Personen da Ostern die Eier suchen gehen und alles wunderschön machen. Das ist überhaupt keine Frage. Nur, wir müssen uns vorstellen, was machen die Millionen, die dieses alte, überlieferte, traditionelle Modell praktizieren. Frauen, die möglicherweise eine gute Ausbildung genossen haben, sagen, ja, du verdienst mehr Geld, ich bleibe zu Hause, ich kümmere mich um die Kinder. Jeder einzelne Fall ist ein unvertretbarer Fall, der wirklich akzeptiert wird. Da schließe ich mich Herrn Süfke 100%ig an. Nur wir erleben doch, dass die gesellschaftliche Wirklichkeit angesichts der Emanzipation der Frau, die einfach teilweise aus der Familie herausdrängt, sie will mehr machen als nur Familie, Millionen Frauen möchten das gerne, das muss einfach akzeptiert werden, genauso wie dieser Fall der 9 Personen in einer Familie, faszinierend. Nur wir müssen zusehen, dass wir immer beide Perspektiven sehen. Einerseits die Rahmenbedingungen, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wie ich das bezogen auf Schweden schon mal gesagt habe. Andererseits die ganz individuellen Entscheidungen, die häufig geschlechtsspezifisch geprägt sind.
Aber es steht ja dahinter, um das jetzt auch nochmal zusammenzufassen, es soll letzten Endes dann jeder nach seiner Fasson auch glücklich werden können.
Eindeutig,
das bedeutet aber dann auch wieder, Herr Süfke, dass wir ja eigentlich an dem Punkt stehen, wo Frauen gerne mehr machen wollten, wenn sie denn könnten. Eben gerade das Stichwort gut ausgebildet. Frauen sind ja inzwischen auch in der Schule, auch im Studium durchaus sehr erfolgreich, zum Teil sogar erfolgreicher als Männer. Aber dann spiegelt sich das eben auch nicht in der Bezahlung wieder. Das heißt, wenn es dann darum geht, wir machen hier eine Pro-Kontra-Liste, wer geht arbeiten und wer nicht, dann stecken sie zurück letzten Endes.
Das ist, ja. Und insofern ist die Ungleichbezahlung von Männern und Frauen immer noch einer der riesigen Hemmschuhe eben auf dem Weg zu auch gleichberechtigter Elternschaft. Aber ich will noch mal einen Aspekt ergänzen. Also ich bin nicht der Auffassung, dass gleichberechtigte Elternschaft nur deswegen gut ist, weil es den Bedürfnissen, den völlig legitimen und guten Bedürfnissen der Frauen nach mehr Eintritt in die Arbeitswelt Tribut zollt, sondern auch, weil es vielleicht etwas ist, was ein Lebensbereich, der für die Männer attraktiv sein könnte. Vaterschaft zu leben, also etwas, was ihnen in bisherigen Generationen eben in dieser Form auch ein Stück verwehrt war, das hat ja Frau Lesslig auch vorhin schön beschrieben, da wurde man als Weichei beschimpft, wenn man sich mehr um die Kinder gekümmert hat. Also es geht doch nicht nur darum, dass wir 50-50, wie Frau Lohrs es nennt, machen, damit die Frauen die Möglichkeit haben, ihre Qualifikation zu leben, sondern ich würde es jetzt mal flapsig sagen, damit vielleicht auch die Männer die Möglichkeit haben, ihre Qualifikation im Bereich der Kindererziehung zu leben.
Noch kurz, Herr Friebel, Sie wollen noch was ergänzen?
Ja, ich wollte das ergänzen, weil das große Problem ist doch, dass Männer ganz erhebliche Probleme heute noch haben, ihre Gefühle zu leben, mitzuteilen und. Und da ist natürlich das, was Herr Süfke gerade gesagt hat, natürlich faszinierend, wenn sie auch nicht einfach nur von außen die Familie versorgen, sondern im Familienleben aktiv drin sind. Ein Beispiel, Männer bringen sich 3-mal so häufig um wie Frauen. Frauen teilen mit, dass sie sich umbringen wollen, 3-mal so häufig. Das heißt, diese Gefühlsreduktion bei Männern könnte dadurch ein Stückchen aufgelöst werden. Diese ganzen Fragen von Bindung und Autonomie, wo Herr Süfke sicherlich mehr weiß als ich, die werden sich neu formieren. Und dann ist der Mann in der Lage, sich selbst zu leben, seine Gefühle zu erfahren.
Frau Lohaus, dann aber jetzt auch noch die Frage an Sie. Haben Sie sich schon einen gefühlvollen Partner ausgesucht oder stellen Sie fest, dass er jetzt in den letzten 3 Jahren da auch tatsächlich weicher geworden ist oder offener geworden ist, emotionaler geworden ist, das auch mit Ihnen mehr teilen kann?
Tatsächlich war er schon vorher ein gefühlvoller Mann. Auch, also ein, wie ich finde, auch im Rückblick auf Beziehungen, die ich vorher hatte, mehr als andere. Und ich habe oft den Eindruck, also er hat zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, er hat zum Beispiel viele Freundinnen, ja, also platonische Freundinnen. Und das ist halt ganz selbstverständlich. Und ich habe irgendwann mal für mich festgestellt, dass ich Männer in so 2 Gruppen einordne, nämlich Männer, die mich in erster Linie als Frau sehen, also auch als, ja, Sexualobjekt oder, ne, mich so in so eine Ecke drängen und mir gar nicht zuhören. Und dann gibt es Männer, mit denen begegne ich quasi erstmal als Mensch. So. Und das merkt man eigentlich relativ schnell, wie die so drauf sind. Und ich bin mir sicher, dass es bei Frauen genauso andersrum auch sein kann. Ja? Also dass da auch sofort diese Schublade aufgeht, Schublade auf, Mann rein. Und wenn der dann eben dem nicht entspricht, ist er kein echter Mann. So. Und ich glaube, ich habe schon eher den Hang zu dieser Kategorie Männer, die sozusagen, mit denen ich eben Partnerschaft, also die mich eben als Mensch sehen und wo es einfach darum geht, etwas wirklich miteinander zu teilen. So. Und da fällt meiner auf jeden Fall rein.
Unser Thema in der Redezeit. Wann ist heute ein Mann ein Mann? Und jetzt haben wir einen Mann am Telefon, nämlich Rolf Fuhrmann aus Goslar. Guten Abend.
Guten Abend. Ja, Fuhrmann ist hier und ich würde Ihnen gerne meine Erfahrung in einer Lebensgemeinschaft mitteilen und die Erfahrung, die ich mit meiner Lebenspartnerin gemacht habe. Wir haben eine ganz klare Arbeitsteilung. Sie macht den Haushalt und ich mache komplett die Wäsche. Das heißt vom Waschen, Bügeln, Transport zum Haus, aus dem Haus raus, Falten der Bügel, Wäsche zusammenlegen und so weiter und so weiter. Selbst ihre Wäsche lege ich ganz ordentlich zusammen, so als ob sie es kaufen würde. Sie freut sich darüber, alle ihre Freundinnen freuen sich darüber. Ja, und ich bin auch zufrieden, dass ich mit dieser Arbeit der Übernahme der Wäsche keine weitere Hausarbeit mehr zu machen habe, weil mein Job mich sehr fordert. Und das klappt gut und gibt nie Probleme.
Das heißt aber auch,
ist sehr schön.
Das heißt auch, Sie sind Haupternährer der Familie oder arbeitet Ihre Partnerin auch?
Kann man so sagen. Also ich sehe es so, wenn Mann und Frau unterschiedlich verdienen, sie verdient auch Geld, das ist auch gut so. Ich verdiene etwas mehr. Wenn dann gemeinsamer Urlaub gemacht wird und den machen wir immer gemeinsam, dann ist es im Grunde so, dass man prozentual nach seinem Einkommen sich auch auf jeden Fall am Urlaub beteiligt oder sogar ganz den Urlaub übernimmt. Das ist irgendwo eine Selbstverständlichkeit.
Der perfekte Wäschemann,
Herr Fuhrmann. Würde ich mich auch freuen, wenn das zum Beispiel Freunde so sehen würden, die sich mehr, ja, gleichberechtigt dann auch beteiligen und alles gleichberechtigt auch teilen würden.
Herr Fuhrmann, Sie sagen, Sie machen die Wäsche, bleiben Sie doch noch mal kurz dran. Herr Süfke, ist das denn aber schon jetzt auch gleichberechtigt oder müsste er eigentlich die Sachen machen, auf die er keine Lust hat, nämlich irgendwie, weiß ich nicht, Toilette putzen, also, damit man es gleichberechtigt nennen kann?
Nochmal, Frau Langer, auf die Frage, was er müsste, werde ich sowieso keine Antwort geben. Aber mir ist es auch zu sehr fokussiert, aber das ist häufig in der Diskussion auf Hausarbeiten. Das ist für mich auch gar nicht ganz das Entscheidende. Also wenn man da eben, wie Herr Fuhrmann das beschreibt, die Arbeiten, je nachdem, was einem eben mehr liegt, aufteilt, das ist noch relativ einfach. Ich finde, die viel schwierigeren Dinge sind die rund um die Kindererziehung eben, wo es auch eben wirklich um den Kontakt zu den Kindern geht, die emotionale Bindung, wer ist tröstend da, wer ist da, wenn es in den Niederungen des Alltags sich um die Kinder kümmern geht. Das ist aus psychologischer Sicht das viel Entscheidendere. Wenn da Vater und Mutter präsent sind, das ist ganz entscheidend. Wer jetzt 45,7 oder 63,2% der Hausarbeit macht, das ist, glaube ich, die zweitwichtigste Frage da nur.
Herr Friebel, ist es nicht schon ein Schritt in die richtige Richtung, aber zu sagen, ich beteilige mich auch, und es kam ja jetzt auch klar rüber, er unterstützt damit seine Partnerin, die freut sich darüber auch, also da kommt ja auch eine Anerkennung zurück. Weichen wir da aber jetzt auch schon dann wirklich starre Modelle nicht schon mehr und mehr auf? Und vielleicht spricht man in manchen Beziehungen einfach nicht drüber, sondern macht es einfach.
Ich bin ganz sicher, dass das auch, was Herr Fuhrmann gesagt hat, ein Schritt in die richtige Richtung ist, wenn die richtige Richtung das ist, dass sich die beiden Eltern oder Erwachsenen auf Augenhöhe treffen. Das ist der Schritt in die Richtung. Und egal, was die machen, wenn die sich akzeptieren und füreinander da sind und füreinander auch einiges tun, dann ist das toll. Das Problem ist ja immer nur, wenn sie dann daran scheitern sollten, dann wird das als Individualisierung gehandhabt, selber schuld. Wenn nicht die entsprechenden, gebetsmühlenhaft von mir, höre ich selbst, wenn nicht die entsprechenden Optionen angeboten werden, Arbeitszeit haben wir gehört, Steuerrecht, verschiedene Möglichkeiten, dann sind diese Menschen, die Experimente machen, gewissermaßen für sich alleine gestellt und können dann nicht so erfolgreich diesen Weg in die richtige Richtung gehen, als wenn familien- und elternpolitisch mehr getan wird.
Frau Lohaus, Sie leben ja im Moment das 50-50-Modell, haben aber auch durchaus schon die Erfahrung gemacht, dass das Umfeld ein bisschen beäugt und dass man Ihnen offensichtlich schon auch nahelegt, naja, wenn ihr es mal nicht mehr macht, seid ihr aber gescheitert. Ist das auch so eine, ist das auch mit ja fast schon eine deutsche Art, auch immer darauf zu warten, wenn Sie es nicht mehr machen, dann hat es nicht geklappt?
Ja, ich glaube, das könnte man durchaus eine deutsche Art nennen, aber jetzt nicht nur auf das 50-50-Modell bezogen, sondern auch auf den Umgang beispielsweise mit Prominenten. Ich glaube, die Deutschen lauern immer so ein bisschen, dass jemand fällt. Ja, also ich finde das eben, also genau diese Herangehensweise, aber so sein Leben zu planen oder das jetzt quasi als so eine Art schematisches Mustermodell zu begreifen, dass man so durchziehen muss, das halte ich eben für falsch, weil ich weiß ja selber, oder wir wissen ja auch nicht, wohin sich unsere Leben, wohin sich unsere Karrieren und so weiter entwickeln. Ich denke, ich finde es gut, dass wir das für den Anfang oder dass wir das so durchziehen auch, ja, weil ich eben auch sehe, wie wichtig diese Bindung auch des Vaters an das Kind, vor allem auch in der Anfangszeit ist. Ich habe den Eindruck, bei Paaren, die das am Anfang nicht so relativ schnell durchziehen, dass das dann nachher auch nicht, also schwieriger ist oder auch nicht mehr so ganz so kommt. Ich will nicht sagen, es ist unmöglich. Und dann ist es aber eben so, dass ich schon, wir sind jetzt, also wir wissen beide noch nicht, was beruflich alles kommen wird. Es kann auch sein, dass sich das eben wieder in die eine oder andere Richtung verschiebt. Aber es kann sich eben in die eine oder andere Richtung verschieben. Und ich kann mir dann auch wieder vorstellen, dass wir vielleicht wieder drauf zurückkommen oder dass wir dann mal sagen, okay, jetzt machst du mehr Kind und ich mehr Arbeit und mal andersrum. Und wir haben eben diese Basis. Hm. Und ich denke, das ist wichtig, ja, dass diese Basis gibt uns einfach unglaublich viel Freiheiten und in diesen ja eher prekären Zeiten mit den prekären Arbeitsbedingungen, die wir auch als im Endeffekt Journalismus und auch mein Partner ist ja auch Soziologe, die wir da haben, macht das, finde ich, auch Sinn. Also, weil wir wissen ja gar nicht, wer von uns jetzt vielleicht mal mehr Geld verdienen kann.
Und jetzt haben wir den letzten Hörer in der Leitung. Kurz haben Sie noch Zeit. Christian Müller aus Magdeburg. Guten Abend.
Ja, hallo. Ich bin alleinerziehender Vater, mein Sohn ist 9 Jahre alt und ich wollte mal sagen, dass ich das Mannsein in dieser Art und Weise, wie Sie das darstellen, eigentlich nur als Mann empfinde, weil ich das Geschlecht habe als Mann. Ich sehe mich in der Rolle des Erziehungsverantwortlichen. Ich erziehe mein Kind so, wie ich es für richtig halte, so wie ich die Reflexion sehe von ihm, dass er glücklich ist, dass ich glücklich bin, und alles andere, finde ich, eigentlich muss sich jeder selber arrangieren. Wenn es mir möglich gewesen wäre, mit meiner Familie das Kind zu erziehen, hätte ich wahrscheinlich aus finanziellen Aspekt die Wahl getroffen, dass ich arbeite. Dadurch, dass es nicht möglich ist, bin ich halt gezwungen in der Rolle und ich finde, es funktioniert super. Das Einzige ist, dass es halt in der Gesellschaft noch nicht ankommt. Die Zettel, die ich immer nach Hause bekomme, da geht es halt, die Muttis möchten noch bitte einen Kuchen backen, die Muttis möchten sich doch mit beteiligen und da gibt es halt nicht den Papa.
Dahin kommen wir aber hoffentlich noch. Herr Müller, vielen Dank für Ihren Anruf und dass Sie uns Ihre Geschichte noch erzählt haben. Und ich glaube, es war eigentlich auch ein perfektes Schlusswort, weil was wir, glaube ich, in dieser Stunde durchaus gehört haben, es gibt kein Muss und es gibt nicht die Rolle. Oder, Herr Süfke, ganz kurz haben wir noch?
Ja, ganz genau. Also das ist ja mein Wort vom Anfang gewesen. Es gibt nicht die Rolle, sondern es gibt die Rolle, aber es gibt nur die eigene Rolle.
Herr Friebel, das haben Sie zu Beginn auch schon gesagt. Wir brauchen ganz viele neue Männerrollen. Das heißt, es öffnet auch Optionen.
Ja, ich denke, wenn man an die erste Novelle des Haushaltsrechts denkt, das hieß, die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein. Soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist, dann können wir feststellen, wir sind enorm weit.
Unser Thema in der Redezeit heute, Teilzeitpapa oder Familienernährer, wann ist heute ein Mann? Und wir hatten interessante Gäste dazu. Vielen Dank, Björn Süfke, Männertherapeut und Autor von Männer erfindet euch neu. Danke auch an Stefanie Lohaus, Geschäftsführerin des Missy-Magazins und Autorin von Papa kann auch stehlen. Und Dankeschön an Dr. Harry Friebel. Er lehrt Bildungssoziologie und Gender-, Männer- und Jungenforschung an der Universität Hamburg und ist auch im Bundesforum Männer in Berlin beteiligt. Dankeschön auch an die Redaktion, an Verena Gonsch. Dankeschön natürlich für Ihr Interesse und morgen Abend um diese Zeit hören Sie ab 21.05 Uhr. Logo, unser Wissenschaftsmagazin, unter anderem mit dem Schwerpunktthema Neue Ideen für die Forschung im Weltraum. Und unsere Sendung hieß heute, wann ist ein Mann ein Mann? Und Sie hatten es alle im Ohr. Vielleicht können wir kurz noch reinhören. Können wir nicht, höre ich. Aber falls Sie sich gefragt haben, wer hat das nochmal gesungen? Herbert Grönemeyer war es. Am Mikrofon war heute Abend Birgit Langhammer. Bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.